Der Störfleck. Mit Ralf Sonaba am Mikrofon. Willkommen beim Störfleck hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Sonaba, Gast im Studio ist, und darum geht's heute auch im Störfleck,
Jan Wiechert.
Und worum es genau geht, ist natürlich sein Buch Böse alte Zeit, beim Gemeindeverlag in Meßkirch erschienen vor kurzem. Kriminalfälle aus der hohenlohischen Geschichte. Jetzt kommt man nicht so ohne weiteres zu Kriminalfällen aus der hohenlohischen Geschichte. Irgendwo muss ja die Idee dazu, zu so einem Buch entstanden sein. Lieber Jan, du hast sozusagen dich eine Tätigkeit aufgenommen beim Hohenlohe Zentralarchiv in Neuenstein. Und wie hat sich denn dann so diese Idee für dieses Buch entwickelt?
Also die grundsätzliche Idee, sich mit historischen Kriminalfällen auseinanderzusetzen, ist tatsächlich sogar schon ein bisschen älter als die Tätigkeit im Hohenlohe Zentralarchiv. Und zwar war mein erster Kontakt mit Originalunterlagen zu einem historischen Kriminalfall im Rahmen einer Arbeit für ein ortsgeschichtliches Buch für die Gemeinde Fichtenberg, wo ich dem Giftmörder Hans-Georg Bauer aus Fichtenberg aus dem 18. Jahrhundert begegnet bin und mich mal in so eine Akte einfach eingearbeitet habe. Mhm. Das Interessante, das ich immer wieder beobachte bei diesen Sachen, natürlich zum einen ist der Kriminalfall an und für sich als eine spannende Geschichte, aber zum anderen wird in solchen Akten immer wahnsinnig viel nebenbei mittransportiert über das Alltagsleben der Leute, wenn sie im Verhör eben aussagen über ihren Lebenswandel, über ihre Sicht auf die Welt, und das ist das, was das sehr spannend macht. Und dass es jetzt Hohenlohe geworden ist, hängt natürlich dann wiederum mit dem Hohenlohe Zentralarchiv zusammen und auch damit, dass wir dort eine ziemlich dichte Überlieferung, also einfach eine ziemliche Fülle auch an Fällen zur Verfügung haben, mit denen man sich auseinandersetzen kann, von denen es mir dann gar nicht so schwer gemacht wurde. Also ich konnte ziemlich aus dem Vollen greifen, um dann eben neun Fälle auszuwählen.
Da hätte ich jetzt nochmal nachgefragt, also hat sich das, die Fälle, die du jetzt für das Buch hast, sich eher zufällig ergeben, oder bist du sozusagen bewusst darauf gestoßen, hast echt bewusst danach gesucht, nach solchen Sachen, oder hast du mal nach dieser oder jener Sache für jemanden im Archiv nachgeschaut und dann ist dir so ein Fall gewissermaßen vor die Füße gefallen aus dem Regal?
Es ist tatsächlich so, dass ich so halb bewusst eben gesucht habe. Man nimmt dann eben sich etliche Fälle vor, guckt mal rein. Teilweise stellt man auch ziemlich schnell fest, dass einfach der Informationsgehalt oder auch der Verlauf einfach nicht so ergiebig ist, dass man damit etliche Seiten dann eben auch füllen kann. Und bei anderen merkt man sehr schnell, okay, das könnte was sein. Da ist eine interessante Handlung, die ja auch durchaus spannend sein darf und kann und einen gewissen roten Faden mitbringt, die sich dann eben eignet, diesen, ich würde es mal sagen, unterhaltsamen Sachtext daraus zu entwickeln.
Und wie lange hast du dann für dich gesammelt? Wie viel Zeit hat das so in Anspruch genommen?
Ach, das lief immer so ein bisschen parallel. Also ich hatte die ersten Texte schon geschrieben und hatte noch ein paar offene Posten sozusagen, alles in allem. Naja, vielleicht so 3-4 Monate, wo das so entstanden ist. Es gab am Anfang noch ein paar Fälle, die ich so mitgetragen habe, auch im Kopf mitgetragen habe, wo ich eigentlich damit gerechnet hätte erstmal, dass sie vielleicht ins Buch kommen, und dann ja fällt einem vielleicht einfach was vor die Füße, das dann doch noch ein bisschen besser passt. Und ja, 9 sind es dann geworden.
Die hast du auch im Rahmen von Seminaren auch mit Seminarteilnehmern auch schon mal so besprochen, oder war das nur so für sich, das Ganze? Weil bei einer Führung hast du es ja auch schon, bei Führungen, muss man ja sagen, hast du es ja auch schon vorgeführt durchs Archiv. Gab es auch in Seminaren schon so einzeln hier, mal da, mal dort?
Also grundsätzlich habe ich ein Seminar schon angeboten, das sich eben genau mit dem Thema beschäftigt. Das sind unsere Seminare für Orts- und Familiengeschichtsforscher. Das sind immer so 3 Stunden Seminare, wo wir auch durchaus mal schon was über Kriminaljahr gemacht haben. Dann, du erwähnst es bereits, gibt es eben die berühmt-berüchtigte Führung von Mauserei bis Meuchelmord im Hohenlohe Zentralarchiv. Ja, es sind natürlich Berührungspunkte, aber es war jetzt kein Arbeitszusammenhang in dem Sinne. Außer, dass man natürlich immer Erfahrung sammelt, wenn man sich mit dem Fall auseinandersetzt.
Bemerkenswert fand ich ja bei dieser Führung, dass tatsächlich noch die Mordwerkzeuge teilweise vorhanden sind oder auch der, was war es, Knochensplitter vom Schädel, glaube ich, und so. Ja. Oder das Halstüchlein von dem Kindermord.
Ein Strumpfband, Kindermord, genau. Und natürlich als allerberühmtestes unser Sperrnagelmesser aus dem 16. Jahrhundert, also ein Brotmesser, das als Mordwaffe diente und das auch jetzt eben das Cover von dem Buch Böse alte Zeit ziert.
Darauf wollte ich unter anderem hinaus.
Genau. Ja.
mir ist dann noch auch bei dem auch aufgefallen, dass die wirklich sehr, sehr gründlich offensichtlich diese Beweise gesichert haben. Mhm. Sonst gäbe es die ja heutzutage nicht mehr. Und dass sie überhaupt so lange Zeit überdauert haben, das hat mich vor allem am stärksten gewundert. Also offensichtlich scheint die Klimatisierung im Archiv doch so gut zu sein.
Selbstverständlich, ja.
Dass es funktioniert.
Ja.
Bevor wir direkt zum Buch kommen, hätte ich gesagt, hören wir uns ein bisschen Musik an von, das ein bisschen so in die Zeit zurückbringt, eigentlich noch zum Teil ja, zum Teil nein. Es geht ja hier ums 16. bis, ja, im Grunde Anfang 19. Jahrhundert schon relativ, nehmen wir einfach mitten raus Musik von Herrn Bach, hier gespielt von Michael Behringer auf dem Cembalo, ein Menuett in A-Moll. Ja, nach einer kurzen Zwischenmusik begeben wir sozusagen direkt in den Inhalt. Wir öffnen das Buch und stellen fest, wir haben über 200 Seiten gefüllte Kriminalgeschichte aus dem Hohenlohischen des 16. bis 19. Jahrhunderts vor uns. Und die Auswahl jetzt war nach einem bestimmten Prinzip, nach der Menge, was der Stoff hergibt, war das das Einzige oder gab es da noch andere Auswahlargumente für dich, für diese Geschichten?
Also das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass ausreichend Stoff vorhanden ist, aber als nächstes will man natürlich nicht irgendwie 5 relativ gleichartige Fälle, die dann auch den gleichen Verlauf nehmen. Mir war es wichtig, dass auch 2 Fälle mit dabei sind, die ich würde mal sagen, so eine gewisse Pointe einfach zum Schluss hin ergeben. Mir war es wichtig, dass unterschiedliche Delikte einfach auch abgebildet werden und mir war es auch sehr wichtig, dass es eben Fälle gewesen sind, die sich gut dazu eignen, noch andere Sachen, also ich habe ja vorher schon davon gesprochen, im Bereich so der Sozial-Alltagsgeschichte im alten Hohenlohe, die mit transportieren zu können, also die einfach eine Rolle spielen in den Fällen.
Wir haben jetzt gleich den Beginn einer der Geschichten, wir haben uns 3 herausgesucht insgesamt, um Annas Kopf und Konrads Kragen heißt die und ich glaube, da werden wir Lydia Nentwick gleich mal vorlesen lassen, den Beginn dieses Kapitels.
Der Star, das wusste schon der Universalgelehrte Albert Magnus im 13. Jahrhundert, ist ein ganz schwarzer Vogel, aschenfarbgrau gesprengt, hat ein sehr beredte Zunge, darum lernend er ganz wohl menschliche Wort zu reden. In vergangenen Jahrhunderten machte seine Fähigkeit, Worte und Melodien zu wiederholen, den Singvogel zu einem beliebten Haustier, zum Papagei des kleinen Mannes. In der Renaissance hingegen wurde der Star nicht nur wegen seines Unterhaltungswertes geschätzt. Wie andere Wildvögel galt er als Leckerbissen und Zierde jedes herrschaftlichen Festbanketts. Der kurmainzische Küchenmeister Marx Rumpold, ein Starkoch seiner Zeit, hielt in seinem 1581 erschienenen Kochbuch Tipps zur Zubereitung von Amsel, Kuckuck, Schwalbe, Grünspecht, Wiedehopf und Nachtigall fest. Selbst vor Rezepten für Schwanenpastete und Bratadler machte der Meisterkoch nicht Halt, der freilich auch Stare zuzubereiten wusste. Diese, so verrät er, kannst du braten oder einmachen in Pasteten, wie es dir gefällt. Gourmets der Zeit waren sich einig, dass, egal ob gebraten oder in der Pastete, nur Jungvögel schmackhaft und bekömmlich seien. Dem Fleisch älterer Tiere wurde hingegen ein bitteres Aroma nachgesagt. Es lag also nahe, am Ende des Frühjahrs auf Starenfang zu gehen, wenn die neue Generation geschlüpft war, etwas Fleisch angesetzt hatte und kurz davor stand, das elterliche Nest zu verlassen. In der Hoffnung, das eine oder andere Nest ausnehmen zu können, streifte am 25. Mai 1614 der Jäger Baltes Koch samt zwei Gefährten durch die Hart. Das Waldgebiet zwischen Nesselbach und Moorstein gehörte, mit Grund, Boden, Jagen und aller Obrigkeit, zum überschaubaren Herrschaftsgebiet des Reichsritters Wolf von Crailsheim. Auf dessen Befehl hin suchten Koch und Konsorten nach jungen Staren, für dessen Tafel waren sie bestimmt. Allerdings fanden die drei Männer nicht nur Vögel. Als sie das Holz allenthalben durchkrochen, so hält es ein Bericht fest, haben sie unversehens einen fast verwesenden Weibskörper gefunden. Der Leichenfund in der Hart stellte Baltes Koch und seine Begleiter vor ein Rätsel. Mit einiger Sicherheit konnten sie fürs Erste nur feststellen, dass es sich um eine Frau handelte, da sich die Kleidung relativ gut erhalten hatte. Offenbar hatte sie ein Mieder getragen, da sie um die Brust und Rippen noch sauber eingeschnürt war, als die Vogelfänger sie fanden. Eine Verunglückte? Eine Selbstmörderin? Kaum. Der Körper war sorgsam mit Dornengestrüpp und Reisig bedeckt, so dass er von einem achtlos Vorbeigehenden kaum je entdeckt worden wäre. Irgendjemand hatte versucht, die Tote zu verbergen, und der Grad der Verwesung ließ darauf schließen, dass die Leiche tatsächlich schon seit geraumer Zeit unbemerkt in der Hart lag. Wildtiere und Vögel, die Würmer, Insekten und Maden hatten inzwischen ganze Arbeit geleistet. An manchen Stellen waren nur mehr die blanken Knochen zurückgeblieben. Merkwürdigerweise war der Kopf der Toten unauffindbar. Dafür entdeckten die Vogelfänger ganz in der Nähe ein kleines zerbrochenes Holzkästchen, einen Schlüssel und eine Schere. Mit diesen Beweisstücken traten sie den Heimweg an, um ihren Herren Bericht zu erstatten. Schloss Moorstein liegt nur einen Steinwurf von der Hart entfernt. Ursprünglich als stauferzeitliche Spornburg über dem Tal der Jagst angelegt, hatte ein Brand im ausgehenden 16. Jahrhundert Raum zu einer zeitgemäßen Modernisierung geschaffen. Der Hauptbau im Stil der Renaissance prägt seither das romantische Ensemble. Wolf von Crailsheim war 1576 auf dem Schloss zur Welt gekommen. 1605, nachdem sein älterer Bruder Julius früh und ohne Nachkommen verstorben war, hatte er die Regierung über ein bescheidenes Territorium übernommen. Mit der nahegelegenen Stadt Crailsheim verband die Familie, die dem fränkischen Uradel zuzurechnen ist, schon seit Generationen nur mehr der Name. Nebst Moorstein stellte Braunsbach die wichtigste Ortschaft des reichsritterlich-crailsheimischen Einflussbereiches dar. Der Jäger Baltes Koch erreichte Schloss Moorstein bald nach seinem grausigen Fund und berichtete seinem Herrn, dem der Appetit auf Stare aus der Hart fürs Erste vergangen sein mag. Bald scheint man im Schloss von den Gerüchten gehört zu haben, dass es sich bei der kopflosen Leiche um die ledige Magd Anna Wolf handeln könnte, die in Windisch-Brachbach gedient hatte und vor einem knappen Jahr spurlos verschwunden war. Seit der Zeit ist nichts mehr von ihr gesehen noch gehört worden. Aber wie konnte man sich, angesichts des Zustands der Leiche, Sicherheit verschaffen? Gab es überhaupt eine Chance, den vermoderten Leichnam zu identifizieren? Ein kluger Kopf, wer es war, ist nicht überliefert, kam auf die Idee, dass der Schlüssel aus der Hart auch der Schlüssel zu des Rätsels Lösung sein könnte. Bereits am Abend erschienen Gesandte des Reichsritters Wolf von Crailsheim im bescheidenen Bauernhaus seines Untertanen Hans Mehrer, der Anna Wolfs letzter Dienstherr gewesen war. Die Männer fragten, ob seine entflohene Magd eine Kleidertruhe oder dergleichen zurückgelassen hatte. Mera bejahte und führte sie zu dem gesuchten Möbel. Einer der Männer holte den Schlüssel hervor, den der Jäger am Vormittag bei der Leiche entdeckt hatte. Er steckte ihn ins Schloss, drehte ihn und stellte fest, das ist der rechte Schlüssel gewesen.
Ja, soweit also Lilia Nentwig mit den ersten drei Seiten, habe ich richtig gezählt, aus der Geschichte um Annas Kopf und Konrads Kragen. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was es in der Geschichte eigentlich geht nach dem Anfang.
Na, also wir haben da eben die Magd Anna Wolf, die tatsächlich eben 1614 in einem Waldstück in der Nähe des Schlosses Moorstein tot aufgefunden wird. Wir haben es ja gerade schon gehört, was Lilia vorgelesen hat, dass es eben gelungen ist, entgegen aller Erwartungen diese Frau auch klar zu identifizieren in Zeiten lange, lange bevor es sowas wie Genanalysen gab. Mhm. Genau, und es entwickelt sich natürlich daraus die Frage, was ihr zugestoßen ist. Man kriegt dann recht schnell heraus, dass sie seit etwa einem Jahr vermisst wurde, also seit 1613, und zwar als sie auf dem Weg auf den Jakobimarkt in Schwäbisch Hall offenbar gewesen sein soll. Und also sie kehrt von dort nicht zurück und es stellt sich dann heraus, dass sie wahrscheinlich nicht besonders weit gekommen ist, weil sie eben doch relativ nah an diesem Haus in Windisch-Brachbach aufgefunden wird. Das Interessante ist, dass sich dann eben entspinnt, dass es eine Hintergrundgeschichte zu Anna Wolf gibt, die als Magd auf einem kleinen Höflein in dem kleinen Weiler Söllbott bei Konrad Ludwig gearbeitet hat.
Der Cousin,
der Dienstherr und dann relativ bald eben auch ihr Liebhaber, ja, wie dann herauskommt, von dem sie dann eben auch schwanger geworden ist. Um die Schwangerschaft zu verdecken, kam dann die Idee auf, sie müsste dieses Kind in einem anderen Herrschaftsgebiet zur Welt bringen. Und auch da hat man sich wieder für den Bereich der Reichsstadt Schwäbisch Hall entschieden, in dem Fall für das Dörflein Tullau, zu dem offenbar irgendwelche verwandtschaftlichen Verhältnisse bestanden von ihm. Das hat sie auch getan. Das Kind kam dort zur Welt. Mit der Taufe ist es nicht ganz so klar, wo die stattgefunden oder ob sie stattgefunden hat. Und sie kehrt dann mit dem Kind zurück. Das Kind stirbt aber kurz darauf. Und danach, naja, führt sie ein Leben so von Station zu Station, probiert sich durchzubringen als Magd, lernt auch wohl die Grundkenntnisse einer Schneiderin oder Nähterin, wie es dann genannt wird, in den Akten, bis sie dann eben Magd bei diesem Hans Mehrer in Windisch-Brachbach wird und dann eben 1613 verschwindet.
Und jetzt geht es eigentlich darum, diesem Konrad Ludwig auf die Schliche zu kommen. Und das Problem war damals in im Heiligen Römischen Reich Deutschen Nation, dass es unglaublich in viele kleine Herrschaftsgebiete aufgesplittert war. Und ja, das ist im Grunde das, was in der Geschichte auch geschildert wird, ne? Dass hier sozusagen die Verwaltungseinheiten dann diesem Herrn Ludwig dann doch nochmal ein bisschen so zu längerem Leben verhelfen.
Ja, also die ihm auch die Chance zur Flucht eigentlich dann ermöglichen. Ja. Also es spricht sich sehr schnell rum, das fand ich auch oder finde ich immer wieder sehr interessant, dass Informationen relativ schnell sich verbreiten, ohne die technischen Möglichkeiten von heute unter der Bevölkerung. Und es sind sich eigentlich relativ schnell alle auch einig, ja, dass wahrscheinlich Konrad Ludwig der Täter gewesen sein müsste. Jetzt ist es aber eben so, dass dieser Reichsritter von Crailsheim nicht einfach losziehen kann und diesen Konrad Ludwig sich schnappen kann, denn der ist kein crailsheimischer Untertan, sondern hohenloischer Untertan. Und das wäre ein absoluter diplomatischer Affront und ein absoluter diplomatischer Fauxpas, ihn einfach auf hohenlohischem Gebiet zu schnappen.
Hohenlohe-Langenburg in dem Fall?
In dem Fall Hohenlohe-Langenburg, genau. Und deswegen muss es eben den Dienstweg nehmen, das heißt Crailsheim informiert Langenburg. Langenburg schickt dann aber auch zunächst mal einen Beamten dann nach Moorstein, um sich über diese Geschichte genauer zu informieren, muss dann zurückreiten nach Langenburg, um dann anzuweisen, Konrad Ludwig festnehmen zu lassen. Aber bis dahin ist es natürlich auch längst in seiner Familie angekommen, die Information, dass für ihn Gefahr droht und er verschwindet erstmal.
Die Akten zu diesem Fall, sind die alle im Zentralarchiv alle gesammelt, gebündelt gesammelt oder muss man die sich so zusammensuchen?
Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. In dem konkreten Fall, also in dem, über den wir gerade sprechen, war es relativ gebündelt. Es gibt immer wieder noch so ein paar Hintergrundinformationen, die auch interessant sind. In dem Fall könnte man als Beispiel nennen, dass ich noch Informationen sammeln konnte über die Wohn- und Lebensverhältnisse von Konrad Ludwig. Wie groß war der Hof? Für wie viel Geld hat der den Besitzer gewechselt und solche Dinge? Ja.
Und Schreiben von dem von Kreilsheim in Moorstein, die fanden sich dann auch schon damit drin und umgekehrt, die Schreiben an ihn, wurden die damals auch kopiert gleich oder?
Teils, teils, ja. Also die von Moorstein, ja, natürlich. Also die landen automatisch in der Akte. Wir haben bei vielen Schriftstücken ein sogenanntes Konzept. Das heißt, es wird erstmal das, was der Schreiber so schnell und meistens nicht so ganz einfach lesbar auf das Papier wirft, das wird dann zur Akte dazugelegt und man kann dann eben mit relativer Sicherheit mutmaßen, dass dann eben auch die Endausfertigung inhaltlich dem entsprochen hat. Ja.
Aha. Gut, bevor wir weiter darüber reden, haben wir noch ein bisschen Musik wieder zwischendurch. Nochmal von Bach aus seinem Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach, 1725 verfasst oder in den Jahren davor, sage ich jetzt mal im Grunde. Noch einmal Michael Behringer jetzt mit einem Marsch in D-Dur. So, das heißt, bei den meisten Stücken konntest du dann also das im Hohen Zentralarchiv vorfinden, musste man dann woanders noch Sachen herbestellen oder woanders Einsicht nehmen?
Also die allermeisten Informationen sind tatsächlich im Hohenlohe Zentralarchiv. Es gibt Bereiche, wo man noch was hinzuholt, sicherlich zum einen in der Literatur. Also auch zeitgenössische Literatur habe ich relativ häufig dann noch heranziehen können. Die Kirchenbücher spielen eine gewisse Rolle, weil es natürlich, die sind versehen mit den Einträgen über Taufen, Heiraten und Todesfälle. Das heißt, es kann sehr nützlich sein, wenn man die Biografie noch ein bisschen näher ergründen möchte. Und dann gibt es die große Ausnahme, das ist der letzte Fall im Buch, der spielt im Jahr 1817. Und da hat das Fürstentum Hohenlohe als Staatswesen sozusagen aufgehört zu existieren, ist übergegangen an das Königreich Württemberg. Und dann greifen da eben andere Verwaltungsstrukturen. Dadurch ist es dann im Archiv in Ludwigsburg, wobei wir eben eine Zweigstelle oder ein Tochterhaus von Ludwigsburg sind. Das heißt, ich konnte die Sachen dann auch recht einfach zur Kenntnis nehmen und einsehen.
Bei der Geschichte selber, war das dann für dich mehr so ein Nacherzählen oder sah man sich da manchmal auch gezwungen? Also ich hatte manchmal das Gefühl, das ist auch ein bisschen so der Blick von heute natürlich, den man drauf wirft und man ist immer erstaunt, was für harsche Strafen und drakonische Strafen es damals gegeben hat. Für Verbrechen, wo man heute wahrscheinlich für 3 Jahre ins Gefängnis käme oder so ähnlich. Das hast du ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, in einer Geschichte auch noch mal ein bisschen ausgeführt. Ja. Diese Rechtsprechung von Karl dem V., glaube ich.
Ganz genau, ja.
Stammt sie, die hier Anwendung fand, bei den meisten Fällen jedenfalls.
Bei allen Fällen sogar.
Ja. Beim letzten auch?
Ja.
Da war, glaube ich, erst kurz danach die Änderung, glaube ich.
Ganz genau, da war das königlich-württembergische Strafgesetzbuch noch nicht ganz fertig, deswegen konnte man auch durchaus 1817 noch zur Strafe des Räderns verurteilt werden, wobei Glück im Unglück sozusagen, man hatte damals schon die Praxis, dass der Delinquent vor Ausführung der eigentlichen Strafe, bei der ja die Glieder mit einem Wagenrad zerschmettert werden, noch stranguliert und erwürgt wurde. 1817 bzw. 1818 die Urteilsdurchführung in Bad Mergentheim.
Aber nochmal zurück zu deiner eigenen Frage.
Entschuldige.
Also war das mehr so ein Nacherzählen dann für dich oder konnte man wirklich da entlang der Protokolle gehen oder hat man dann zusammengefasst ein Stück und dann, du hast ja öfters Zitate drin, natürlich zum Teil auch, das meinte ich jetzt aus heutiger Sicht, auch manchmal Formulierungen, wo man dann so ein bisschen schmunzeln muss und dann auch manche Formulierungen, wo dann auch eine kleine Erklärung dazu da ist, weil man sie wahrscheinlich aus der heutiger Sicht nicht mehr verstehen würde. War das also für dich mehr so ein Nacherzählen?
Ich denke, es war immer so ein bisschen beides. Ja, also zum einen die erste Frage zu beantworten, ja, die gerade da so durchblitzte. Man kann natürlich nicht die Akte in die Hand nehmen und sie von A bis Z durchlesen und dann hat man sozusagen seinen roten Faden, der sich durchzieht. Also das probiere ich dann durchaus auch in den Geschichten teilweise durch gewisse Zeitbrüche und Zeitsprünge oder Perspektivenwechsel den Spannungsbogen mit einzubauen, ohne aber unhistorisch und unprofessionell zu werden. Also die Informationen, die drin stehen, sind wirklich alle nachvollziehbar aus den Akten oder anderen Unterlagen. Ja, das Nacherzählen war dann natürlich ein großer Teil, wobei ich ganz gerne eigentlich auch gerade die Zitate angewendet habe, wenn sie wirklich, also man sitzt manchmal einfach so vorm PC und probiert vielleicht was nachzuerzählen und merkt dann plötzlich, also besser als es in der Akte steht und knapper und schöner oder prägnanter kann man es eigentlich selber gar nicht sagen.
Kommen wir zu Gretchens Schwestern.
Ja.
Da gibt es ja auch eine andere Quelle als die herrschaftlichen Kriminalakten, nämlich die Kirchenbücher.
Ja, ganz genau.
In diesem Fall Gretchens Schwestern, das von den 9 Kapiteln, das wievielte? 5.
Genau.
Spielt in Ingelfingen.
Ja.
Hier geht es um Kindsmord, so nach dem Motto, Abtreibung hat es damals nicht gegeben.
Also, hat es durchaus gegeben.
Aber, naja, ja, bei den Gutbürgerlichen eigentlich nicht. Offiziell jedenfalls nicht. Und man hat so das Kind dann umgebracht und verscharrt.
Ja.
Der Hund des Metzgers hat es gefunden. Wir haben aber gleich noch was von Lilian Entwick eingelesen aus diesem Kapitel. Vielleicht hören wir uns das gleich erstmal an.
Ja.
Dass Hinrichtungen im 17. Jahrhundert nicht zum Alltag gehörten, ist schon dem Umstand zu entnehmen, dass mehrere der 12 Schöffen zum ersten Mal über Leben und Tod zu richten und deshalb einen Eid auf den Richtstab zu leisten hatten, ehe der formale Rechtstag eröffnet werden konnte. Immerhin lag es 9 Jahre zurück, dass man in Ingelfingen den hexenden Schulmeister Hans Georg Ketzer enthauptete und mit seinen Zauberbüchlein zu Pulver und Aschen verbrannt hatte. Die nun anstehende Doppelexekution lockte Unmengen von Schaulustigen in die Stadt. Das Protokoll hält fest, es seien von weiten Orten überaus viel Zuschauer, ja über etlich 1000 Personen zusammengekommen, so dass die Wächter bei Öffnung der Tor Gewalt anlegen müssen, um ein unkontrolliertes Einströmen zu verhindern. Die Volksmassen drohten gar den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens zu stören, indem sie so zahlreich in das Rathaus strömten, dass es unmöglich war, die Angeklagten vor Gericht zu führen. Erst nach einem verbalen Donnerwetter des Amtskellers Otto Kasimir Scheuermann, der dem Gericht als sogenannter Stabhalter vorstand, konnten Anna Margareta Staudt und Georg Bauer eintreten. Nach der Verlesung der Klagschriften und Urteile sanken die Angeklagten öffentlichkeitswirksam auf die Knie und ließen durch ihren gemeinsamen Rechtsvertreter um eine Milderung der Strafe bitten. Wie üblich lagen die ausgearbeiteten und von Graf Heinrich Friedrich von Hohenlohe unterzeichneten Gnadenurteile schon bereit. Wegen verspürter herzlicher Reu, freiwilliger Bekanntnis ihres Unrechten und angeriffener Gnad wurde von der Rederung abgesehen und auf die Todesstrafe durch Enthauptung erkannt. Daraufhin zerbrach Amtskeller Scheuermann mit den Worten »Helfe Gott der armen Seel«, die Stäbe über den Häuptern der Todgeweihten, warf deren Enden unter das Volk und befahl dem Scharfrichter die Exekution. Anna Margareta Staudt sollte als erste enthauptet werden. Als Richtplatz war nicht das gewöhnliche Hochgericht, sondern eine Wiese nicht weit vom Kirchhof oder Gottesacker bei der Tuchbleich am Kocher vorbereitet worden. Während Georg Bauer streng bewacht im Rathaus wartete, setzte sich der Zug unter Führung einer 32-köpfigen Bürgerkompanie samt Trommlern, Pfeifern und 3 Reitern in Bewegung. Ihnen folgte der Stabhalter mit den Stadtschreiber und den 12 Richtern, die von 6 Hellebardieren flankiert wurden. Dahinter kam der städtische Schulmeister Ebele mit einem Kantor und seinen Schülern, dazu sich auch viel Fremde geschlagen, die mit ihrem Gesang den musikalischen Rahmen des Spektakels boten. Unter anderem kam das bekannte Sterbelied zum Vortrag, das der Dichter und Theologe Christoph Knoll um 1600 angesichts der Pest verfasst hatte. Herzlich tut mich Verlangen nach einem sel'gen End, weil ich hier bin umfangen mit Trübsal und Elend. Ich hab Lust abzuscheiden von dieser argen Welt, sehn mich nach ew'gen Freuden, o Jesu, komm nur bald. Dem Schulchor folgte die arme Sünderin Anna Margareta in Begleitung der Pfarrer von Ingelfingen, Belsenberg, Crispenhofen und Unterregenbach. Im Kirchenbuch vermerkte Pfarrer Wolf später, Anna Margareta habe sich bußfertig angestellt und bis an ihr End fleißig nachgebetet, den Zuspruch begierig angehört und angenommen, mit Vergießung vieler Tränen ihr Augen gen Himmel und auf das Zusprechen gewendet. Beim Passieren des Friedhofs habe sie gesagt, je nahe es mit ihr zur Richtbank käme, je mehr sie sich freue und versichert halte, Gott werde um sie, um Christi willen, zu Gnaden an- und aufnehmen. Diese Haltung habe das allgemeine Mitleid der Schaulustigen erregt, so dass sie zusammen darüber Tränen fließen lassen. Der bußfertigen Delinquentin folgten 16 Lanzenträger, die für die Absperrung des Richtsplatzes zu sorgen hatten, und eine zweite Bürgerkompanie. Begleitet wurde die Prozession von Büchsen, Schüssen und dem unablässigen Läuten der Kirchenglocke. Anna Margareta nahm auf dem Richtstuhl Platz und der Langenburger Scharfrichter Andreas Fuchs waltete seines Amtes. Da er etwas unglücklich im Streich war, gelang es ihm nicht, den Kopf auf einen Schlag vom Rumpf zu trennen. Anna Margareta fiel, ohne Geschrei oder vermerkte weitere Empfindung, vom Stuhl auf den Boden, wo Fuchs sein blutiges Werk vollendete. Der Leichnam wurde sofort auf den Kirchhof gebracht und in einem am Vortag ausgehobenen Grab, hinter die Tür an das Kirchlein, vergraben. Die gesamte Gesellschaft kehrte in die Stadt zurück, holte Georg Bauer ab und führte ihn zum eigentlichen Hochgericht. Seine Exekution, die durch den Sohn des Scharfrichters Fuchs durchgeführt wurde, verlief ohne Probleme. Georg Bauers Körper wurde auf das aufgepflanzte Rad gelegt, sein Kopf auf die Spitze gesteckt und der Leib, Händ und Füß wohl mit Ketten angeschmiedet.
Tja, so diese Beschreibung der Hinrichtung in Ingelfingen, in dieser Geschichte Gretchens Schwestern. Und da wird ja auch ein Choral gesungen, Herzlich tut mich Verlangen. Er ist mit anderen Texten auch bekannt, O Haupt voll Blut und Wunden. Und die Melodie stammt von Hans Leo Hassler, 1601 komponiert. Und die Texte wurden später dann dazu gedichtet, wenn man so will. Und ich habe jetzt mal eine reine Instrumentalversion für Gitarre. Die klingt dann folgendermaßen. Ja, Herzlich tut mich Verlangen, der Choral auf eine Melodie von Hans Leo Hassler, der sie eigentlich als Liebeslied ursprünglich geschrieben hat. Mein Gemüt ist mir verwirrt, heißt das Original. Wir sind hier immer noch bei Radio Störfunk in der Sendung Störfleck. Heute mit Jan Wiechert als Gast wegen der Publikation seines Buches Böse alte Zeit, Kriminalfälle aus der hohenlohischen Geschichte beim Gemeiner Verlag vor kurzem erschienen. Und lieber Jan, was wir natürlich machen können im Radio ist, das, was man hier nur lesen kann im Buch, zum Klingen zu bringen, aber umgekehrt, dass wir Dinge, die abgebildet sind im Buch, zu denen es keinen Text gibt oder nur wenig Text gibt, natürlich schlecht im Radio darstellen können. Deswegen, zu diesem Hinrichtung, wie sie vonstatten gegangen ist, gibt es noch, also nicht zu dieser speziell, aber so wie man sie sich vielleicht vorstellen konnte, also auch hier der Chor, der da mit zur Verurteilten zum Richtplatz gegangen ist, gab es auch woanders und das ist aufgezeichnet, 1723, das Ganze. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, das ist ja da so skizziert.
Also ich bin einfach darauf aufmerksam geworden, dass es bei diversen, nicht bei allen, aber bei einigen Kriminalfällen, die eben in einer Hinrichtung münden in Hohenlohe, so, naja, Anfang 18. Jahrhundert praktiziert wurde, dass man zur Planung der Hinrichtung schon mal aufgezeichnet hat, wie man sich diese Prozession vom Ort des Gerichts, der meistens in der Stadt sich befunden hat, im Rathaus. Ja. Und dann geht man eben in der Prozession von dort zum Richtplatz. Und ein wesentliches Element, das eben auch bei Gretchens Schwestern beschrieben wird in Worten, sind die sogenannten Bürgerkompanien. Das heißt, es sind Bürger der Stadt beziehungsweise des sogenannten Zehntdistrikts, also des Blutgerichtsdistrikts, würde man vielleicht also heute so sagen.
Art Bürgerwache oder?
Nee, das sind ganz einfache Bürger, die eben da dann mitlaufen, eben in bewaffneter Form, die aber dann teilweise so eine Art Rang annehmen, wie wir sie normal aus dem Militär kennen. Ja. Und das, was wir eben da auf diesem Bild, wie gesagt, das gehört nicht direkt zu dem Fall, sondern zu einem anderen Fall von 1723, ist, dass wir dann eben wirklich aus Vogelperspektive so eine Kompanie zu sehen bekommen und daneben steht's auch, wenn man die Schrift lesen kann, dann entziffert man da, dass ganz vornweg ein Hauptmann läuft, dann ein Feldwebel, dann zwei Korporale, dann 15 Musketiere und zwei Tambure, noch ein Korporal, Musketiere und ganz nett, in der Mitte des Ganzen ist so, man sieht also immer nur die Köpfe sozusagen als ja. Kringel und relativ in der Mitte finde ich sehr nett, da ist so ein Köpfchen, da guckt ein kleines Fähnchen mit raus und wenn man hinguckt, dann sieht man, es ist der Fähnrich, ja, der dort mitläuft, um ihn zu
wo
markieren.
War die Verurteilte oder der Verurteilte? Ganz vorn?
Nee, sind hier nicht abgebildet. In Langenburg war zumindest das Übliche, dass es zwei Bürgerkompanien gab. Eine geht voraus. Aha. Dann kommt der Verurteilte in Begleitung der Geistlichen und ganz standardmäßig die Schulknaben, die eben singen auf dem Weg dorthin. Und dann kommt die zweite Bürgerkompanie.
Und der Henker hat schon gewartet am Richtplatz?
Wird zumindest nie erwähnt. Ich nehme an, dass er am Richtplatz gewartet hat, weil er ja eventuell auch noch Vorbereitungen zu treffen hatte, um die Hinrichtung dann durchzuführen. Ja.
Damit der Delinquent dann auch nochmal schlucken darf, wenn er ihn sieht.
Ja.
Es gibt ja, also nicht nur hier, es gibt ja auch woanders so in einer weiteren Geschichte auch nochmal diese Henkersfamilie aus Langenburg. Mhm. Henkersfamilie Fuchs.
Ganz genau.
Da muss eine Diebstahlgeschichte, wo man denkt, da wird ja wohl nicht gerade umgebracht werden, aber diese 50 Gulden oder was es waren, haben offenbar ausgereicht, um jemanden zum Tod zu verurteilen. Mhm. Da muss der Sohn des Henkers dann ran, damit er heiraten darf.
Genau.
Auch sehr kurios.
Ja. Na, insofern nicht ganz so kurios, also es war einfach die Notwendigkeit, wie bei anderen Handwerken auch, wenn man es so bezeichnen möchte, eben ein sogenanntes Meisterstück abzulegen und für einen Henker oder Scharfrichter, ist eigentlich der richtige Begriff, war dieses Meisterstück eben eine vollzogene und geglückte Hinrichtung. Und der Vater fordert eben, dass sein Sohn diese Hinrichtung von Jean Tavernier in Langenburg übernehmen darf, damit er eben den Status eines Scharfrichters hat, damit also ein Meister auch wird und dann eben heiraten kann, ganz genau.
Ja. Es gibt auch nochmal eine Geschichte, kann man auch sagen, Henker in Not heißt sie. Ja. Da geht es um einen Richter, den Richter von Weikersheim, der in Schrotzberg gelebt hat, der da aus, möchte ich fast sagen, aus nebensächlichen Ursachen heraus tatsächlich gerade noch so mit dem Leben davonkommt, könnte man fast sagen. Henker sind natürlich nie weit, wo Morde begangen werden. Und es sind, glaube ich, bis auf diese Langfinger-Sache, jetzt überlege ich gerade, sind fast alle Geschichten auch Morde?
Nein, nicht ganz. Hab also auch die Geschichte flüchtig bekannt.
Ah, ja.
Handelt nicht von einem Mord.
Das war Betrug.
Und, ja, das ist eine Betrugsgeschichte im Wesentlichen, wobei der Betrüger eben von sich selbst behauptet, er sei ein Mörder, der er nicht ist. Aber da wollen wir vielleicht nicht so ins Detail gehen. Und dann noch die Geschichte der Schlafwandlerin in Öhringen.
Da kommen wir jetzt hin.
Genau,
demnächst
dazu. Auch das keine Mordgeschichte, aber ansonsten sind es Tötungsdelikte.
Ja. Okay, du hast sozusagen das Stichwort gegeben. Bevor wir aber hinkommen, wieder Musik. nochmal von Herrn Bach, Johann Sebastian, aus dem Notklavierbüchlein für Anna Magdalena Bach. Hier nun die Polonaise in D-Moll. Ja, hier also die Polonaise in D-Moll, nochmal gespielt von Michael Behringer auf dem Cembalo. Und jetzt sind wir schon bei der dritten Geschichte, die wir uns herausgesucht haben, von den neuen, die Nachtwandlerin. Spielt in Öhringen und man findet sie nackt zwischen den Toren vor und rätselt, wie ist sie da hingekommen. Ja. Weil eigentlich könne man da gar nicht hinkommen. Also eine sehr ominöse Sache. Meisten hat mir ja gefallen, die Schilderung, wie die des Bauern, der sie mal vorher bei sich aufgenommen hatte, von wo sie dann offenbar nachts dann Richtung Öhringen gegangen ist, der dann so meinte, also ihre Kleidung sei oder ihre Kleidung sei total verlaust gewesen und dann später eine Schilderung, dass ihr Körper total mit Läusen übersät gewesen sei. Also
so, dass man nicht ein Stücklein Haut gesehen hätte,
ja, genau.
Heißt es sogar im Zitat. Ja.
Also schon sehr kurios manchmal diese Hygiene damals.
Aber man sieht sehr schön dran, finde ich irgendwie, dass auch das eben nicht der Standard ist, sondern dass es den Menschen auffällt. Ja, also dass hier eine besonders unhygienische Lebensweise offenbar vorliegt.
Wobei das bei ihr und ihrem Mann offensichtlich auch, und ich glaube ein Kind hatten sie, mit der Armut zusammenhängt. Also besonders reich sind sie nicht.
Sie sind nicht besonders reich und sie pflegen so einen mehr oder minder nomadisierenden Lebenswandel. Das kommt sicherlich erschwerend hinzu. Ja.
Da wäre eigentlich genau die richtige Stelle, mal reinzuhören in die Biografie von ihm.
Ja, ihrem Ehemann.
Der es ja mit Kräutern und so weiter hatte.
Genau. Georg David Lindemann.
Genau, da hier liest jetzt nochmal Lilian Nentwick.
Georg David Lindemanns Vater stammte aus der Pfalz, gelangte gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf unbekannten Wegen ins Hohenlohische und heiratete 1687 die Tochter eines Schuhmachers aus Neuenstein. Er sei, so berichten unterschiedliche Quellen, bei dem Graf Wolfenjäger gewesen, gehörte also zu den Hofbediensteten des Grafen Wolfgang Julius von Hohenlohe-Neuenstein. Für gewöhnlich hatten die Söhne herrschaftlicher Diener gute Chancen, später selbst in die Dienste ihres Landesherrn aufgenommen zu werden. Für den um 1695 geborenen Georg David Lindemann und seine Brüder ergab sich diese Möglichkeit nicht. Graf Wolfgang Julius, Generalfeldmarschall und ausgezeichneter Held der Türkenkriege, starb 1698 kinderlos. Sein Herrschaftsgebiet fiel an seinen Bruder und Neuenstein hörte auf, eine gräfliche Residenzstadt zu sein. Die Lindemannssöhne, denen der Vater weder Hof noch Handwerk vererben konnte, mussten sich anderweitig umsehen. Johann Friedrich Karl Lindemann verblieb in Neuenstein, gründete eine Familie und wurde Strumpfwirker. Seinem jüngeren Bruder Georg David hingegen misslang der Sprung in die Bürgerlichkeit gründlich. Sein etappenreicher Lebensweg lässt sich nicht mehr in allen Details konstruieren, wurde aber zweifelsohne durch häufige Ortswechsel geprägt. 1720 heiratete er in Weikersheim die Tochter eines Weinbauern und plante nach Neuenstein zu ziehen. Stattdessen verblieb er wohl zunächst in Weikersheim und übernahm zwei Jahre später den Dienst als Wiesenknecht in Wachbach bei Bad Mergentheim, das zum Gebiet des Deutschen Ordens lag. Dieweilen aber die Bestallungen gar zu gering, die Dienste aber dagegen gar zu schwer gewesen seien, bat er 1723 darum, nach Hohenlohe zurückzukehren und sich in Ernsbach niederlassen zu dürfen. Nun haben wir uns, ließ er über sich und seine Frau wissen, Zeit unseres Lebens, ehr- und christlich verhalten und getrauen uns auch künftighin mit unserer Handarbeiter ehrlich zu ernähren. Dem Ansinnen wurde stattgegeben und das Ehepaar Lindemann zog fürs Erste nach Ernsbach. Spätestens in dieser Zeit scheint Georg David seinem Hausierhandel mit heilenden Kräutern und Wurzeln begonnen zu haben. In den Quellen wird er als Kräutermann bezeichnet. Leider bleibt unerwähnt, wo er seine Kenntnisse erworben hatte. Einige Details über seine berufliche Praxis sind aus den Verhören seiner späteren Ehefrau Eva Katharina zu entnehmen. Demnach scheint Georg David kein bloßer Händler, sondern eher eine Art wandernder Naturheilpraktiker gewesen zu sein. Er verhört die Leute, was ihnen fehle, und wann er das erfahren, so verordne er Kräutergetränk, berichtete seine Frau, die selbst von ihm behandelt wurde und bei Gelegenheit ein Wässerchen zur Ablösung der Beschwerden auf der Brust einnahm. Dass ihr Mann mit Teufelsbeschwörungen und dergleichen bösen Händeln umgehen könne, bestritt sie energisch. Er wisse aber ein Mittel, gegen die Hexerei zuzubereiten. Zaunnickel, Waldmeister, Waldmann Gold und andere auf hohen Gebirgen gewachsene gute Kräuter seien die Wirkstoffe seines Anti-Hexentrankes. Außerdem bediente er sich offenbar in seltenen Fällen der verbotenen Kunst des Segenssprechens. Etwa dreimal wisse sie, dass, wann ihm Leute einen Schaden geklagt, er etwas leis darüber gesprochen habe. In seinem neuen Wohnort Ernsbach fiel Georg David Lindemann nicht durch verbotene Heilpraktiken, aber auch nicht durch christliches Verhalten oder besonderen Fleiß auf. Am positivsten äußerte sich der Ortspfarrer, der ihm und seiner Frau den regelmäßigen Besuch der Gottesdienste und die Teilnahme am Abendmahl attestierte. Weniger schmeichelhaft liest sich das Zeugnis der weltlichen Obrigkeit. Inmittels ist dieser Lindemann ein stinkfauler, vertrunken und verlogen böser Mann, von welchem wenig Gutes zu hoffen sei, lässt ein amtlicher Bericht wissen. Im Sommer 1728 wurde er beschuldigt, einen reißenden Jäger, als dieser an dem Weg ohnfern Jagsthausen gelegen und geschlafen, seiner bei sich gehabenen Flinte beraubt zu haben. Nachdem er die Tat zunächst mit den entsetzlichsten Flüchen und Verschwörungen abgeleugnet hatte, wurde er in Haft genommen. Kurz darauf gestand er den Diebstahl und gab das Versteck der entwendeten Flinte preis. Dieser Vorfall brachte das Fass zum Überlaufen. Georg David und seine Frau wurden des Dorfes und der Herrschaft Hohenlohe-Weikersheim verwiesen. Aus Sorge, er könnte sich aus schierer Not und Armut einer Räuberbande anschließen, wurde ihm ein Pass ausgestellt, um ihn den Handeln mit Kräutern in benachbarten Territorien zu ermöglichen. Nach dem Auszug aus Ernsbach verliert sich die Spur Lindemanns für mehr als 2 Jahrzehnte, in denen er vermutlich als Nomade durch die Lande zog und seinem Geschäft nachging, das ihm im Volksmund den Spitznamen Kräuterjörgle einbrachte. Irgendwann im Laufe seines Wanderlebens muss seine erste Frau verstorben sein. Wann, wo und unter welchen Umständen er die 15 Jahre jüngere Eva Katharina Schanzenbach kennenlernte, ist so ungewiss wie Ort und Datum ihrer Hochzeit. Belegbar ist, dass dem Paar am 1. November 1751 ein Sohn aus der Taufe gehoben wurde, der den Namen Johann Friedrich erhielt. Im Taufeintrag dieses ersten und einzigen Kindes der Lindemanns wird Georg David als Hausgenosse in Oberhöfen bei Pfedelbach bezeichnet. Einige Jahre später fand die kleine Familie im Haus eines Neffen des Ehemanns in Neuenstein eine mittelfristige Bleibe. Das Zusammenleben der umherziehenden Kräuterhändler mit der bodenständigeren Verwandtschaft führte unweigerlich zu Konflikten. Die Hausleute hätten immer mit ihnen gezankt und sie als Lumpenleut beschimpft, berichtete Eva Katharina Lindemann später. Zudem wäre die Nahrung schlecht gewesen. Im Frühjahr 1761 kehrten sie Neuenstein den Rücken und setzten ihr Nomadenleben fort. Ihr Weg führte sie bis ins Württembergische, an den Ostrand der Schwäbischen Alb, nach Crailsheim, Heilbronn und Weikersheim. Die Gegend um Öhringen und Neuenstein scheint jedoch der Handelsschwerpunkt des Kräuterjörgles geblieben zu sein. So kam es, dass die Familie am Freitag, den 11. September 1761, Obermaß Holderbach erreichte und an die Tür des Bauern Hans Michael Traub klopfte, um Quartier für 3 Nächte zu bitten. In der 2. verschwand Eva Katharina Lindemann.
die Musette in D-Dur nochmal von Johann Sebastian Bach. Jetzt sind wir eigentlich schon in der Zeit nach ihm angekommen, 1750 gestorben, 1761 sind wir hier bei der Geschichte. Hier geht es nicht um Mord, hier geht es um, naja, etwas, was im 18. Jahrhundert eigentlich nicht mehr geben sollte, um die Hexerei.
Ja.
Aber sie stirbt sozusagen, die Delinquentin.
Das ist richtig. Also das wäre wahrscheinlich der Anklagepunkt gewesen der Hexerei, der man sie beschuldigt hätte. Aber es kommt nicht mehr zur Anklage. Sie stirbt eines natürlichen Todes. Aber viel mehr möchte man vielleicht jetzt gerade auch gar nicht verraten. Abgesehen davon, dass natürlich dann auch noch konkrete Hexereivorwürfe auf sie zukommen. Nämlich das Verhexen unter anderem von Hühnern in Öhringen.
Ja. lieber Jan, ja. Da sind wir jetzt eigentlich schon durch unseren kleinen Überblick in dieses Büchlein Böse alte Zeit beim Gmeiner Verlag erschienen. Und Lilia Nentwick hat hier die Auszüge gelesen.
Herzlichen Dank dafür.
Aus diesem Buch und bleibt eigentlich nur noch darauf zu verweisen, dass es eine Lesung geben wird, eine erste von vielen. Ja. Lesereise steht sozusagen noch bevor. Ja. In Langenburg in der Alten Schule um 17 Uhr am Sonntag, den 10. September.
So ist es.
Ich ahne voraus, dass das Ehepaar Ruhrup begeistert sein wird.
Das ahne ich auch, ja.
So, gut, vielen Dank fürs Kommen.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte.
Und vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen Lust auf dieses Buch gemacht über Kriminalgeschichten von damals. Man hat so den Eindruck, auch Hohenlohe ist halt nicht von Verbrechern verschont geblieben.
Sicherlich nicht.
Nichts mit der guten alten Zeit. So, zum Schluss nochmal Bach, aber jetzt in einer ganz, ganz anderen Version, nämlich in unserer Anfangsversion. Bobby McFerrin und Yo-Yo Ma. Das war der Störfleck hier auf Radio Störfunk. Redaktion hatte Ralf Snorawa. Gast im Studio war Jan Wiechert und es ging um das Buch Böse alte Zeit beim Gmeiner Verlag erschienen.